Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute mal eine Folge auf euren Wunsch. Wir haben nämlich vor ein paar Wochen das Thema NFT oder NFTs, wie die coolen Kids sagen, mal besprochen mit Dr. Theo Pham. Da kam so viel positives Feedback und Nachfragen von euch, dass ich Theo einfach angeschnackt habe und gefragt habe, hey, wollen wir nicht Part 2 dazu machen? Und das machen wir heute. Nach dem Crashkurs in der ersten Episode gehen wir heute mitten in die Praxis rein. Das heißt, wir knacken mal das Thema NFT für Marketer. Das heißt, kann ich damit Marketing machen? Ja oder nein? Die Frage beantworten wir und vor allem auch, welche Ziele kann man damit im Marketing erreichen? Theo erklärt das wie immer super gut, dass man auch danach hier einfach rausgeht, mit dem guten Gefühl eine Entscheidung treffen zu können oder weiß, wie es geht. Der erklärt, wie viel Budget man mitbringen sollte für so eine NFT-Kampagne, wie lange sowas dauert, sowas aufzusetzen, welche Technik man dafür braucht, welche Ziele man damit im Marketing erreichen kann. Er hat Cases dabei, mal wo das gut geklappt hat, wo das nicht so gut geklappt hat. Kann ich damit nur Branding machen? Kann ich damit auch digital oder sogar physische Güter verkaufen, Leads generieren, Fundraising oder was kann ich damit alles machen? Auf jede dieser Fragen kommt ein Ja und dafür hat Theo immer ein tolles Beispiel dabei. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und wenn ihr noch so ein paar Fragezeichen beim Thema NFTs in Bezug auf Marketing habt, solltet ihr euch die Folge unbedingt anhören. Dann starten wir rein in NFT-Marketing Part 2 mit Dr. Theo Pham. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive, neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Moin Theo, schön, dass du da bist.
Hey Rolf, ich freue mich schon auf die Fortsetzung unserer NFT-Diskussion.
Da freue ich mich auch drauf. Wir haben beim letzten Mal ja ein Onboarding zum Thema NFTs gemacht und heute geht es mal ans Eingemachte, denn wir gucken mal, wie man wirklich mit NFTs Marketing machen kann und dann mal gucken, was ihr da draußen so da rauszieht und welche spannenden NFTs wir dann da sehen. Aber für alle, die die Episoden, die es hier gab, die ihr verpasst haben, die nicht Teil deiner Discord-Community sind und die es irgendwie geschafft haben, an dir vorbeizukommen, sag mal, ja, wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über NFTs zu reden?
Genau, mein Name ist Theo Pham und ich beschäftige mich seit wahrscheinlich Anfang 2021 sehr intensiv mit dem Thema, aus verschiedenen Perspektiven. Aus der einen Seite eben die deutsche NFT-Community mit aufzubauen. Da habe ich ja eben einen Podcast, der da eben schon länger über das Thema berichtet. Ich habe auch die größte NFT-Discord-Community, glaube ich, in Deutschland eben mit hochgezogen, wo sich dann eben die ganzen Leute eben treffen, die sich für solche Themen interessieren. Daneben berate ich eben viele Companies, weil natürlich sich viele Companies jetzt die Frage stellen, Mensch, brauche ich eine NFT? Und wenn ja, wie genau soll ich das eigentlich aufziehen? Und privat investiere ich eben auch ganz fleißig in den NFT-Bereich. Das heißt, ich beschäftige mich viel damit, ob ich jetzt in irgendwelche Eulen, Affen oder sonstige Collectibles investieren soll.
Oder andere spannende Tiere gibt. Dann verlinken wir eine sehr schöne YouTube-Episode mal zu dir, quasi mal, wo du ein Interview mit drei anderen Leuten machst, wo dann genau diese Frage diskutiert wird, wie man dem Ehepartner beibringt, dass man über Nacht in irgendwelche Tierebilder einmal investiert hat. Okay, aber lass uns mal in das richtige Thema reinsteigen. Den Hinweis auf die letzte Episode habe ich schon gemacht, die findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr also irgendeinen Fachbegriff heute nicht versteht, hört euch einfach das nochmal an. Das haben wir alles im ersten Teil jemand geklärt. Heute ist eben mal der zweite Teil zum Thema NFTs. Wo viel Geld im Markt ist, gibt es viel Licht, aber auch viel Schatten. Darüber müssen wir kurz reden. NFTs haben in der Vergangenheit nicht nur gute Presse bekommen. Warum ist das so?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine ist eben, ob das ein sinnvolles Anlage Objekt ist, ne? Also man kann natürlich sehr viel Geld verdienen im NFT-Bereich, natürlich auch sehr viel Geld verlieren. Einmal, weil es natürlich sehr spekulativ ist, aber dann auch, weil es viele Betrüger im Markt gibt. Und das andere ist sicherlich noch das Thema Nachhaltigkeit, was vor allem natürlich für Brands relevant ist, wenn sie jetzt eben mit dem Gedanken spielen, NFTs auf den Markt zu bringen, dann ist eben die Frage, tun wir damit der Umwelt denn wirklich was Gutes? Oder hinterlassen wir da einen gigantischen Carbon Footprint? Ich glaube, das sind so die Hauptaspekte, die Kritiker auch zu Recht vorbringen würden.
haben wir sie heute mal eingebracht. Ich wollte ich einmal kurz platzieren und vor allem wollte ich auch noch sagen, dass wir heute keine Anlageberatung machen. Darum geht es gar nicht. Also wir konzentrieren uns heute wie immer eben mal einfach auf Marketing und wollen heute einfach mal über Cases sprechen. Das heißt eben mal, was kann man Cooles mit NFTs im Marketing machen? Welche guten Sachen gibt es da, wovon man halt was lernen kann? Was sind denn gerade spannende NFTs-Kampagnen, Theo, die im Markt sind, wo du sagst, da kann man sich was abschauen?
Also ganz aktuell, jetzt am Wochenende, gab es ja den Launch von Moonbirds. Das ist eben eine Kollektion von 10.000 verpixelten Eulen. Also quasi von der Optik her so ein bisschen wie diese CryptoPunks, die ja recht bekannt sind. Das sind aber 10.000 verschiedene Eulen. Und das Interessante ist aber, dass es eben keine Kunstkollektion ist, sondern im Prinzip eine Art und Weise, wie eine Company jetzt Fundraising macht. Das heißt, da startet quasi eine Tech-Company im NFT-Space. Und in der Vergangenheit hätten die eben zu Business Angels gehen können, die hätten zu Venture Capital Investoren gehen können, vielleicht auch eine Art Crowdfunding machen können. Und jetzt haben die sich eben für diesen NFT-Mechanismus eben entschieden und damit eben schon eine ganze Menge Geld umgesetzt innerhalb von wenigen Tagen.
Also so eine Art NFT-Kickstarter-Kampagne.
Genau, im Prinzip wie so ein Kickstarter. Und das Interessante bei dem Kickstarter ist ja, so das Typische ist ja, ich habe hier das Wunder-E-Bike, was ich irgendwann mal produzieren möchte. Und wenn ihr mir jetzt das Vertrauen gebt und mir 1.000 Euro oder sowas gebt, dann kriegt ihr als allererstes irgendwie dieses E-Bike, hoffentlich irgendwann in 2-3 Jahren, wenn das Projekt eben nicht gestorben ist. Und hier ist es eben spannend, weil du ja das Produkt noch nicht fertig haben musst, sondern du gibst den Leuten erstmal nur ein Bild von dieser Eule, ja? Und klar, dieses Bild von dieser Eule ist jetzt kein fertiges Produkt. Es ist jetzt auch kein Versprechen auf irgendwelche zukünftigen Cashflows. Es ist jetzt irgendwie auch keine Aktie, wo du sozusagen am Unternehmen beteiligt bist. Du kriegst erstmal nur ein Collectible in die Hand, wo der Markt letztendlich entscheiden muss, wie viel das eben wert ist. Aber du als Anleger vertraust du quasi darauf, dass A, dieses Collectible, dieses NFT, was wert ist, beziehungsweise B, dass mit dem Geld, was jetzt eingenommen wird, die Firma quasi so erfolgreich wird, dass dieses Collectible, was du ja quasi als einer der ersten Investoren gekauft hast, noch mehr an Wert gewinnen wird.
Also mehr oder weniger, wenn ich wie als Apple gegründet worden wäre, ein Bild des ersten Apple One oder was auch immer gekauft hätte, bevor es den gibt.
Genau, richtig, ja. Und wenn du dann quasi hättest quasi beweisen können, dass es halt auch wirklich nur 10.000 von diesen Apple One Bildern gibt, oder meinetwegen auch physische, aber digital ist natürlich einfacher, eben mit der NFT- und Blockchain-Technologie, dann hast du eben diese digitale Knappheit eben geschaffen. Und bei diesen, genau, und das Spannende ist eben, dass jetzt sozusagen die Anleger jetzt eben schon direkt einsteigen können. Und das ist jetzt ja nicht so trivial, jetzt irgendwie, in Deutschland kannst du ja nicht einfach so bei Zalando irgendwie 2008 irgendwie investieren, ne? Das können natürlich irgendwie nur richtige VCs. Und so gesehen kannst du quasi in den Erfolg von diesen Moonbirds oder diesen Bored Apes quasi schon ab Stunde eben null irgendwie investieren. Und vielleicht kurz zu den Zahlen. Die haben 10.000 von diesen Eulen verkauft zu einem Preis von 2,5 Ethereum. Jetzt muss ich selbst mal schnell Kopf rechnen. Das sind dann 25.000 Ethereum. Beim aktuellen Ethereum-Preis von $3.000 haben die knapp 75 Millionen Dollar eingenommen, indem sie jetzt eben 10.000 Bilder von Eulen verkauft haben. Und dann geht's aber noch weiter. Danach, haben wir das letzte Mal ja schon gelernt, landen ja diese NFTs auf dem Secondary-Markt auf OpenSea. Und wenn die dort getradet werden, dann kriegt sozusagen der Herausgeber ja nochmal immer ein paar Prozente, meistens irgendwie 5 oder 10%. Und diese Eulen, nachdem die quasi ja für eine Summe von 75 Millionen verkauft worden sind, wurden jetzt eben auch nochmal, glaube ich, für über 100 Millionen nochmal getradet, wo dann eben auch der Entwickler ja auch nochmal irgendwie 5% bekommt. Das heißt, in Summe haben die jetzt eben innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, über 100 Millionen eingenommen, ohne auch nur einen Prozentsatz von ihrer Firma abzugeben an irgendwelche Investoren.
Aber warum funktioniert das da? Also kennt man die Marke schon? Also wenn das jetzt wirklich irgendwie eine Love-Brand, die man kennt, immer so eine Collection auf den Markt bringt, das könnt ihr mir verstehen, dass du schon eine Fangemeinde hast, die sagen, ich will ein Stück von dieser Firma halt besitzen. Was war das in dem Fall jetzt für eine Firma?
Also in diesem Fall ist es so, dass da zumindest ein recht bekannter Unternehmer dahinter steckt, der Kevin Rose. Der hat früher eben vor Ewigkeiten mal irgendwie die Social-Media-Firma Dick gegründet. Und Dick an sich war jetzt kein Riesenerfolg. Ich glaube, wurde auch für 100 Millionen an Google verkauft, aber ist ja heute jetzt keine große Nummer wie jetzt Instagram oder so. Aber der ist eben ziemlich bekannt und ziemlich vernetzt. Und diese Vernetzung hat ihm dabei einerseits natürlich geholfen, Hype zu erschaffen. Aber dass die Leute auch sagen, okay, gut, das ist jetzt irgendwie kein anonymer Gründer, der jetzt irgendwie so ein NFT-Projekt einfach nur auf den Markt bringt, sondern jemand, der eine coole Company bauen will. Das heißt, einen gewissen Track Record als Unternehmer hat. Und das wäre wie theoretisch, wie wenn jetzt morgen die Zalando-Gründer oder andere erfolgreiche Entrepreneure in Deutschland sagen würden, hey, wir gründen jetzt eine Firma, aber übrigens, liebe Venture-Capital-Szene, wir brauchen von euch keine Kohle, weil A, unser Track Record eben schon für sich spricht und wir bringen jetzt eben NFT raus, über das wir unser Unternehmen eben finanzieren wollen. Das heißt, so gesehen eben eine ganz spannende Art, nicht nur sozusagen Fundraising zu betreiben, sondern ja auch irgendwie Startup-Marketing zu machen, weil das Startup dann selbst vielleicht schon in aller Munde ist, weil sich zumindest mal die Investoren und ja, sagen wir mal, der ganze Space zumindest schon mal mit deiner neuen Company beschäftigt hat.
Das wird ein spannender Hebel, zumal man dann ja auch nichts, keine große Gegenleistung erbringen muss. Also wie du eben meintest, ja bei dem Beispiel mit dem E-Bike, das muss ich ja bauen, das muss ich ja ausliefern, also da muss ich ja erstmal liefern eben halt danach. Und hier setze ich es auf, eben halt vor Äußer ist und habe dann so eine Art passives Einkommen danach ja noch als Startup.
Ja genau, das kriegst du quasi ewig. Und auch wenn du das Geld jetzt von Venture Capital Investoren einsammeln würdest, ne, also sammel mal, weiß nicht, sammel mal 100 Millionen ein, als Seed-Runde quasi, ne? Also A, gibt dir das keiner, ja? Wenn du nicht zufällig Mark Zuckerberg heißt. Und B, würden die Investoren ja auch sagen, ja, okay, ich gebe dir halt 100 Millionen zu einer Bewertung von 200 Millionen, also will ich mal 50% von der Company haben. Und hier hast du einfach mal nichts weggegeben, was halt schon irgendwie ein bisschen crazy ist.
Spannend, also dann müsste ich mich im Marketing halt um diesen Hype-Cycle halt dann auch kümmern, quasi mal, damit man die Dinger verkauft. Erklär uns aber mal irgendwie, weil das wissen wir ja, wie man diesen Hype erzeugt, erklär uns mal, wie man so eine NFT-Collection in den Markt bringt. Also lade ich da einfach dann irgendwie 10.000 Eulen-JPEGs hoch und drücke auf den Knopf oder muss ich dafür ein bisschen mehr machen?
Genau, also prinzipiell könnten wir jetzt, während wir hier podcasten, eine eigene NFT-Kollektion erstellen, ne? Also im Prinzip können wir ja einfach nur Bilder eben hochladen auf die Blockchain. Da gibt es eben verschiedene Services dafür, also Rarible ist eine davon, OpenSea ist eine andere. Shopify arbeitet ja auch an der Lösung, dass quasi jetzt jeder ohne irgendwelche Blockchain- oder Programmierkenntnisse seine eigene NFT-Kollektion erstellen kann. Also das Hochladen auf die Blockchain ist so gesehen gar nicht so schwierig. Du müsstest halt irgendwie entscheiden, ob das jetzt irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt Ethereum oder Polygon ist oder sowas, ne? Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Und vom Artwork her kannst du ja einerseits sagen, ich habe jetzt irgendwie genau ein Bild, was ich irgendwie 10.000 Mal verkaufe. Oder du machst eben diese sogenannte Generative Art, wo du eben sagst, naja, das ist ein bisschen der Computeralgorithmus, der mir diese Bilder erzeugt. Und du hast irgendwann mal definiert, hey, ich will 10.000 Eulen generieren. Und ich habe irgendwie nur 10 verschiedene Federfarben irgendwie definiert. Irgendwie blaue Federn, rote Federn, gelbe Federn. Dann gibt es die Eulen irgendwie noch mit 10 verschiedenen Brillen, Sonnenbrille, lustigem Hut und irgendeiner Halskette. Und dann definierst du vielleicht ein bisschen, dass die goldenen Eulen ein bisschen seltener sind als die braunen Eulen. Und dann baut dir im Prinzip der Algorithmus, also zum Teil sogar ja Photoshop mehr oder weniger, dann diese Dinger zusammen. Und das kann eine Sache sein von mehreren Monaten, wo halt wirklich ein Riesenteam von Künstlern eben dran arbeitet und sich wirklich mit ja Detailversessenheit und ja Perfektionismus wirklich über jeden Strich irgendwie Gedanken macht. Oder du gehst auf eine Plattform wie Fiverr, ja, und bestellst einfach von ja irgendeinem Dienstleister für $500, das ist eine komplette Kollektion an irgendwelchen Eulen, Affen oder sonst was. Also das ist ein relativ großes Spektrum.
Also es ist komplex, aber nicht kompliziert, höre ich da so raus. Ich frag deshalb, weil irgendwie, das ist ja wahrscheinlich ab einem gewissen Budget oder ab einer gewissen Größe von der Firma, wird ja eigentlich jede Agentur, der irgendwie auf der Matte steht und sowas pitchen und sagen, hey, wir machen jetzt NFT-Kampagne.
Genau, also ich glaube, es ist sozusagen, also die Technik ist nicht das Problem. Die Kunst in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, es ist eben die Kombination aus vielen verschiedenen Sachen, dass du halt wenn du jetzt sagst, es gibt ja, im Prinzip könntest du sagen, es gibt bei jedem NFT eigentlich 4 Elemente. Ne, es gibt vielleicht auch eine ganz gute Struktur auch für, ne, für NFT-Projekte oder fürs Marketing. Das erste ist die sogenannte Utility. Das heißt, was habe ich überhaupt davon, wenn ich jetzt ein NFT besitze von Nike, von Porsche, von Coca-Cola, ne? Utility. Das zweite ist das Artwork. Sieht das gut aus, ja oder nein? Dann eben das ganze Technologiethema. Auf welcher Blockchain? Wie sehen die Token aus? Wie sieht der Smart Contract aus? Und dann eben alles, was mit dem Launch und dem Pricing dann eben zu tun hat, ne? Und theoretisch könnte ich jetzt natürlich sagen, hey, lieber Coca-Cola, ich finde, die Utility sollte sein, dass jeder auf Lebenszeit kostenlos Cola bekommt, wenn er den NFT besitzt. Punkt 1, Utility. Punkt 2, Artwork. Hey du, ich finde, ihr solltet 10.000 goldene Cola-Flaschen rausbringen, die alle gleich aussehen und die schreibt ihr auf die Blockchain. Schritt 3, Technik, ja, macht es doch auf Polygon, weil das ist halt nicht so teuer wie auf Ethereum. Und Punkt 4.
Dann Polygon ist das neue Fachbegriff, ist eine andere Währung.
Polygon Ethereum. Ist sozusagen eine andere Blockchain. Also es gibt ja viele verschiedene Blockchains, die quasi diese Smart Contracts und NFTs eben auch ermöglichen. Und Ethereum ist ja sozusagen die sozusagen prestigeträchtigste und auch bekannteste davon. Aber mit sehr hohen Transaktionskosten und Energieverbrauch eben verbunden. Und dann gibt es halt irgendwie andere Blockchains, die sich sozusagen eher für so Massen-NFTs dann eben eignen, weil die eben sehr, sehr viel günstiger sind von den Transaktionsgebühren, aber eben auch deutlich weniger sozusagen Carbon Footprint haben. Das heißt, eine Marke wie Coca-Cola würde wahrscheinlich nicht auf Ethereum gehen, sondern eher auf so, ne, auf so zum Beispiel Solana oder Polygon oder so, was eben Alternativen sind. Und vielleicht noch der vierte Punkt, Pricing, könnten wir jetzt theoretisch sagen, das Ganze kostet $1 und wir verdienen unser Geld irgendwie nur über, weiß nicht, diese Secondary-Einnahmen, über diese Royalties, beziehungsweise wir müssen gar kein Geld damit verdienen, weil es eh nur ein Marketing-Tool ist, damit sich Leute eben mehr Cola kaufen. Ne? Also im Prinzip könnte ich jetzt auch in 5 Minuten quasi diesen Case runterbeten. Und die Frage ist halt nur, ja. A, das, was ich jetzt gerade gesagt habe in 4 Schritten, A, ist es sinnvoll? Und dann ist natürlich, steckt der Teufel natürlich im Detail, dass du natürlich wirklich eine gute Kollektion baust, wirklich sinnvolle Utilities hast, wirklich einen guten, diesen Hype erzeugen kannst, einen guten Drop eben vorbereiten kannst, eine gute Utility anbieten kannst, den richtigen Smart Contract und die richtige Blockchain auswählen kannst. Ne? Also, ne? Also die Umsetzung ist dann doch noch sehr, sehr relevant.
Aber lass uns mal noch ein bisschen bei der Theorie bleiben. Wie kannst du dann ein grobes Preisschild dran kleben? Also wenn man jetzt mal das Marketing ausklammert, immer jetzt nur, um an diesen Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, das Ding ist gebaut auf der Blockchain, alle technischen Sachen sind eingerichtet, eben halt die du eben halt eben meintest. Kannst du grob einschätzen, wie viel Budget man für sowas mitbringen muss?
Es gibt wahrscheinlich Leute, die das komplett in-house machen können, ne? Mit kleinen Teams. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich ein halbwegs solides NFT-Projekt auf die Beine stellen kannst. Wahrscheinlich auch schon für, ich sag mal, 50 bis 100.000. Und nach oben hin sind natürlich, ne, alle, wie immer, alles offen, ne? Weil du es natürlich beliebig aufwendig machen kannst. Aber ich glaube, wenn eine Firma eben sagt, hey, ich habe da jetzt eigentlich keine Erfahrung, möchte es jetzt eben outsourcen, dann glaube ich zumindest, dass rein von den Kosten her, das eigentlich mit 50 bis 100.000 eigentlich ganz gut abgedeckt sein könnte.
Ist ja schon mal ein ganz guter Richtwert, den man da hat. Zeitlich, wie lange würdest du schätzen, braucht man dafür? Ein halbes Jahr?
Am Ende dauert es immer länger, als man denkt. Aber ich glaube, wenn du genau weißt, was du tun musst und ein richtig gutes Projektmanagement hast, dann könntest du es wahrscheinlich auch in 2-3 Monaten hinkriegen. Aber wenn du unbedingt wolltest, ja, also so ein halbgares Projekt, können wir jetzt auch gemeinsam am Wochenende launchen, ja, das ist kein Problem.
Okay. Aber sind ja so ein Brand-Universum unterwegs, heißt man, also um es mal zusammenzufassen, man sollte 50.000 Euro mitbringen und 2 bis 3 Monate Zeit haben, dann geht das in eine ganz gute Richtung, wenn man das für sein Marketing einsetzen möchte.
Also dann würdest du es zumindest, sagen wir mal, auf die Beine stellen können. Jetzt funktionieren natürlich kleine und große Companies natürlich ein bisschen unterschiedlich, ne? Also wenn du jetzt einfach relativ pragmatisch bist und, sagen wir mal, eher so diesen vielleicht auch so MVP-Gedanken hast oder eher so ein kleines Unternehmen bist und sagst, hey, ich will jetzt irgendwie ein NFT auf den Markt bringen, ja, der irgendwie gut funktioniert, dann kannst du wahrscheinlich mit den 50 bis 100.000 schon ganz gut hinkommen. Jetzt wird natürlich eine große Company sagen, hey, das, keine Ahnung, die würden vielleicht sagen, nee, wir müssen erstmal für 500.000 einen Designer einstellen, weil wir sind ja Gucci und deshalb muss es halt irgendwie mega krass sein, was ja vielleicht auch verständlich ist, ne? Dann kommst du natürlich wieder in ganz andere Dimensionen, ne? Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, wir haben halt diese Bausteine, du brauchst irgendwie ein Konzept, du brauchst einen Plan, du brauchst ein Artwork und du brauchst irgendwie einen Entwickler, der das irgendwie online stellt, dann kommst du eben wahrscheinlich schon mit so einem 5- bis niedrig 6-stelligen Betrag eigentlich sehr gut hin.
Das ist schon mal ein richtig guter Startpunkt. Jetzt haben wir schon besprochen, eben halt, dass man das fürs Fundraising ganz gut einsetzen kann. Dann hast du eben noch gesagt, eben halt, ja, es ist eigentlich auch ganz charmant, wenn man damit kein Geld verdienen muss. Was meinst du damit?
Genau, also wenn wir jetzt über Marketing sprechen, ne, da geht es ja eigentlich darum, ja, Zielgruppen zu erreichen, dass die irgendwie mit deiner Brand interagieren, dich idealerweise gut finden, was dann eben zu einer höheren Markenloyalität führt, beziehungsweise Leute dich zum ersten Mal entdecken und dann vielleicht hoffentlich in den nächsten Laden rennen, um deine Produkte zu kaufen. Ne? Und dafür ist ja Marketing eben gedacht. Und das könnte ja Facebook-Ads sein, Instagram-Ads, kann TikTok sein. Und jetzt ist eben die Frage einfach, inwiefern eben NFTs, beziehungsweise diese neue Web3-Welt eben auch ein Marketingkanal sind, wo du halt so gesehen halt diese Attention dann eben auch kriegen kannst, ne? Und wir haben ja, ne, als wir unseren allerersten Podcast mal gemeinsam gemacht haben, da haben wir ja viel über Content Creation und Social Media und auch Attention Economy gesprochen.
Content ist das neue Coden.
Genau, Content ist das neue Coden, genau, ja. Und jetzt könntest du sagen, NFTs sind das neue TikTok, ja. Insofern, dass du einfach sagst, hey, da gibt's eine gewisse Zielgruppe, die du mit NFTs zum Beispiel sehr gut erreichen kannst. Das heißt, so gesehen ist NFT eigentlich eher eine Art Content-Form, ne? Ja. Als jetzt ein Produkt unbedingt, was einfach dazu führt, dass Leute, die dein NFT kaufen, idealerweise sich viel mit deiner Brand beschäftigen, weil sie, weiß nicht, das Artwork oder den NFT sehr spannend finden, den du da rausgegeben hast, sich auch noch zu einer Art Community zugehörig fühlen und dadurch einfach eine ganz hohe Markenloyalität eben entwickeln.
Das heißt also, ich kann damit eine sehr spezielle Zielgruppe erreichen, die wahrscheinlich auch, da die Leute investieren, eher kaufkräftig ist. Das würde dann ja auch eher für hochpreisige Produkte sprechen, die ich so als NFT bauen sollte oder kann.
Es gibt unterschiedliche Beispiele. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt den Porsche NFT, ja, oder den Lamborghini NFT. Ne? Also ganz klar natürlich irgendwie zahlungskräftige Zielgruppe. Die Idee wäre aber, dass du sagst, hey, ich entwerfe jetzt eine Kollektion von 10.000 verschiedenen Porsches oder 10.000 verschiedenen Lamborghinis. Das heißt, die Fans, die beschäftigen sich erstmal damit. Das müssen ja auch nicht unbedingt Leute sein, die sich jetzt schon den Lamborghini leisten können, aber vielleicht einfach Leute, die sich den vielleicht mal leisten könnten in der Zukunft. Oder auch wenn sie sich den niemals kaufen könnten, ist ja cool, wenn sie sich halt mit der Marke beschäftigen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich ja Porsche Cappies oder Porsche, weiß nicht, kleine Modellautos oder sowas, ohne jetzt irgendwie halt, es gibt ja einen Grund, weshalb ja Firmen ja auch solche Lizenzprodukte verkaufen, wie Porsche Klamotten, Porsche Design oder Porsche, weiß nicht, Modellautos oder sowas, Porsche Carrera-Autos oder sowas, ne? Dass die Leute sich einfach eben mit dieser Brand beschäftigen. Und jetzt könntest du halt sagen, NFT ist eine Art, dass die Leute sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mit dieser Brand, sammle so gesehen halt diese digitalen Porsches und dann fühlen sich die Leute vielleicht ja auch noch zugehörig, weil sie sagen, hey cool, jetzt lerne ich auch noch andere Porsche-Sammler kennen. Ne? Muss ja nicht sein, dass die echte Porsches haben, sondern vielleicht meinetwegen diese Porsche-NFTs oder so. Aber sobald sich die Leute dann eben viel mit diesem Auto beschäftigen oder mit dieser Kollektion, ist es natürlich besser, wenn sie sich halt mit dem Porsche-NFT beschäftigen, als wenn sie sich jetzt mit dem, weiß nicht, Ferrari oder Tesla-NFT dann eben beschäftigen. Ne? Das heißt, du grabst einfach mal ganz, ganz viel Attention und anstatt, dass du jetzt sagst, hey, die Leute haben jetzt 10 Sekunden lang mein TikTok angeschaut oder sie haben jetzt irgendwie 5 Sekunden lang meinen Post auf Instagram durchgelesen oder sie haben vielleicht sich sogar 10 Minuten lang mein YouTube-Video angeschaut, beschäftigen sich jetzt die Leute vielleicht jetzt Stunden, Wochen oder Monate lang mit deinem Porsche-NFT.
Oder machen das dann, was du ja auch erzählt hast, dass in dieser Community mal halt bei den Punks oder auch bei den Apes ist es ja so war, dass Leute ihr Profilbild damit verändert haben. Ist ja im Fall von Porsche eben halt ja auch spannend. Also in dieser Petrolhead-Community, dass sie dann ja ihren Porsche-NFT dann eben als Profilbild setzen, auf den, wo sie halt eben unterwegs sind, um sich halt zu erkennen. Das wäre auch wieder ja eine Werbefläche, die man damit generiert.
Ja, genau. Und das ist eben der große Vorteil von diesen Profilbildern, dass die im Prinzip die beste Art sind von viralem Marketing, ne? Weil selbst wenn ich jetzt meinen Porsche zu Hause hätte, ja, dann kann ich ja nicht den ganzen Tag damit rumfahren, um jetzt Leuten zu sagen, hey, ich habe diesen Porsche, ja. Aber wenn du den jetzt zum Beispiel hättest als Profilbild, dann sehen den ja zum Beispiel, auch wenn du nur 100 LinkedIn-Kontakte hast, ja, sehen den ja jeden Tag vielleicht deine 100 LinkedIn-Kontakte, ja, oder deine Freunde in WhatsApp oder auf Discord oder auf Twitter und so weiter, ne. Das heißt, dadurch geht es eben wahnsinnig viral. Das heißt, wenn du es eben schaffst, irgendwie so ein Profilbild eben zu schaffen, ne, das eben begehrt ist, dass die Leute gerne tragen, dann ist es halt so, dass du halt diese unglaubliche Viralität schaffst, so gesehen extrem viele kostenlose Impressions dann eben generieren kannst, ne. Und auf der anderen Seite die Leute sich eben auch wiedererkennen, weil ich sehe jetzt ja nicht sofort, wer jetzt so ein Porsche-Fahrer auf der Straße ist, ja, also ne, sicher nicht auf der Straße, es sei denn, er rennt halt mit seinem Porsche-Cappy oder sowas rum, ne? Aber ich könnte jetzt eben sofort sagen, ah cool, der Rolf, der hat ja auch dieses Porsche-Profilbild, der scheint ja irgendwie auch ein Porsche-Fan zu sein und dann connecten wir dann eben sofort. Ne? Das heißt, du hast nämlich ganz viele Aspekte von viralem Marketing und Community-Building eben mit drin, einfach über so eine relativ simple Sache wie so ein Profilbild.
Das heißt, muss so ein Porsche-NFT in dem Punkt dann Geld verdienen, also wenn ich den verkaufe, oder würdest du da den Werbewert höher ansetzen als die Erzeugungskosten für diese NFTs?
Ich glaube, diese Firmen, die müssen damit kein Geld verdienen. Ich glaube, sie können es, ne? Weil die natürlich auch einen hochexklusiven Club schaffen können von Leuten, die sich jetzt nicht nur für Porsche interessieren, sondern auch für Reisen, für Architektur, für Luxusgüter. Das heißt, jede Porsche könnte jetzt auch einfach sagen, hey, wir machen jetzt den Luxusclub auf oder sowas, ne? Der sozusagen sich verbindet quasi über dieses NFT. Das wäre jetzt eben eine Möglichkeit. Aber du könntest auch einfach sagen, hey, alles, was mir quasi Exposure bringt, was mir irgendwie Eyeballs bringt, was mir irgendwie Impressions bringt, ist eigentlich schon gutes Marketing, ne? Das heißt, ich könnte einfach nur was visuell Ansprechendes, aber eben auch Begehrliches quasi in die Welt setzen, ne? Und dann verbreitet sich das dann quasi viral. Und das wäre eben schon ein gewisser Selbstzweck. Beziehungsweise, wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass ja solche NFTs auch eine Utility haben können. Das heißt, du müsstest im Prinzip auch sagen, hey, Leute, die eben diesen Porsche-NFT haben, die haben damit eben den Anspruch auf X. Die können zu unserer jährlichen Porsche-Party irgendwie kommen. Die kriegen meinetwegen irgendwelche T-Shirts geschenkt. Aber eben nur, wenn du dich mit diesem Token eben einloggen kannst auf irgendeiner Webseite, da muss eben auch die Webseite quasi Web3-fähig sein. Da musst du eben deine MetaMask-Wallet connecten können. Deine Webseite muss in der Lage sein, eben reinzuschauen, Mensch, welche Token haben denn Theo und Rolf da drin? Und wenn Theo eben nur den Silber-Token hat und Rolf eben den Gold-Token, dann kriegt er eben auch andere Inhalte angezeigt und auch andere Gegenstände oder andere Tickets irgendwie angezeigt. Also, ne, das heißt quasi dieses NFT quasi nicht nur als Kunst, sondern als eine Art Eintrittskarte in irgendwelche Clubs oder eine Art Gutschein. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Konzept, wenn du so in Richtung Kundenbindung oder VIP-Programme nachdenkst.
Richtig spannend, dass man da so eine Community mal mitbauen kann, wo man dann auch einen Mehrwert in der realen Welt hinterlegen kann, um die dann ja auch irgendwie wirklich zu engagieren, die Community, dass da was passiert, dass man eben in den Austausch geht, Upsells machen kann oder ähnliche Sachen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, klar gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwelche, ich sag mal, Porsche oder Lamborghini Kundendatenbanken oder Clubs oder sowas. Aber die Frage ist ja, wie leicht finden die sich auch, um halt auch miteinander zu kommunizieren, ne? Weil ich sag dann vielleicht, ne, wenn ich jetzt einen Porsche hätte, würde ich vielleicht sagen, okay, ich bin irgendwie Porsche-Kunde. Ich kenne vielleicht noch drei andere, die das haben, ne? Aber ich kenne jetzt irgendwie nicht alle, ne? Und da wäre ja die Idee, dass du sagst, hey, genauso wie sich alle Bored Ape-Inhaber in ihrem Bored Ape-Discord treffen, können sich eben alle Porsche-Inhaber oder Sammler dieser Collectibles halt auch im Porsche-Discord eben treffen. Das heißt, da kommen wir halt zum nächsten Marketing-Tool, dass du halt sagst, okay, es geht meinetwegen diese NFT, aber der ist zum Beispiel die Eintrittskarte in den exklusiven Discord, wo wir dann quasi dieses Community-Building machen. Und zwar nicht Community-Building im Sinne von, ich poste jetzt was auf TikTok und dadurch, dass jetzt irgendwie drei Leute da kommentiert haben, das ist jetzt meine Community, sondern halt irgendwie wirklich Leute mit festen Profilen, die sich eben auch gegenseitig kennen, vernetzen und die theoretisch auch als Community funktionieren, ohne dass sozusagen die Brand unbedingt neuen Content produzieren muss.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Was machst du vom 4. bis zum 6. Juni 2024? Ich kann dir sagen, was eine Delegation von OMR Education in dieser Zeit macht. Die sind in Karlsruhe auf der LearnTech unterwegs, der Place to be für die digitale Bildungsbranche. Die LearnTech ist eine Fachmesse mit einem begleitenden Fachkongress, wo es die Top-Trends zum digitalen Lernen in der Schule, der Hochschule oder im Beruf gibt. Dort werden mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen vertreten sein und dort die neuesten technologischen Lösungen zeigen, denn Lernen hat sehr viel mit Technologie zu tun, zum Beispiel mit dem Metaverse oder mit künstlicher Intelligenz. Das kannst du da alles vor Ort selbst ausprobieren, erleben und überlegen, wie du damit gutes Lernen gestalten kannst. Egal ob Mittelstand, E-Learning-Einsteiger oder für echte Experten, also was zum Mitmachen und für den Fachaustausch. Und wie gesagt, wir sind davon so überzeugt, dass wir Leute von uns nach Karlsruhe schicken. Und das nicht zum ersten Mal zur LearnTech. Also geh jetzt mal auf learntech.de und mit dem Code -20 bekommst du 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Werbung Ende.
Würdest du einer Brand raten, die das also wirklich als Marketing-Tool sieht, also bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Porsche, würdest du den sehr hochpreisig ansetzen, um dann auch eine, ja, wahrscheinlich schon die richtige Käuferklientel anzulocken, oder würdest du den dann eher zu einem niedrigen Preis auf den Markt bringen, damit da möglichst viele Leute Zugang zu diesem NFT haben?
Also wir sollten auf jeden Fall gleich nochmal zu den niedrigpreisigen oder sogar kostenlosen NFTs kommen, die sollten wir nicht vergessen. Aber ganz konkretes Beispiel, D&G, also Deutsche und Gabbana, hat jetzt eben auch einen NFT kürzlich rausgebracht. Und die haben quasi drei verschiedene Boxen gehabt. Ich glaube, die Gold, Silber, Platin-Box oder sowas, ne? Also auf jeden Fall gab es da verschiedene Varianten. Und die Platin-Box war eben extrem selten. Und dann war es quasi so, dass du die Box gar nicht kaufen konntest. Du musstest dich quasi an einer Art Verlosung teilnehmen, um da überhaupt quasi auserwählt werden zu können. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, musstest du quasi, glaube ich, schon mindestens 1,2 Ethereum quasi in deiner Wallet haben. Ne, was ja ungefähr $3,600 sind. Das heißt, du brauchst $3,600, um an einer Verlosung teilzunehmen. Und wenn du das Ding dann, wenn du dann quasi die große Ehre hast, das Ding auch noch zu kaufen, dann musst du entweder diese 1,2 Ethereum auf den Tisch legen, beziehungsweise diese Platin-Box, die kostet sogar 20 Ethereum, ja. 20 Ethereum, also $60,000. Keine Ahnung, was da drin ist. Aber Deutsche Gabbana ist offenbar der Meinung, dass es Leute gibt, die quasi die Katze im Sack kaufen, ne, für $60,000. Um sich mal überraschen zu lassen, was in dieser Box drin ist, was vermutlich eine Kombination ist aus NFTs, also digitalen Gütern, irgendwelchen physischen Gütern und irgendwelchen Experiences, wie jetzt dann eben zum Beispiel, keine Ahnung, Besuche bei der Fashion Show oder Meet and Greet mit Dolce & Gabbana persönlich oder sowas. Das ist auch immer interessant aus Marketing-Sicht. Was verkaufe ich eigentlich mit meinem NFT? Ist es ein digitales Gut? Ist es ein physisches Gut? Ist es eine Experience? Oder sogar eine Kombination aus all diesen drei Dingen.
Das wäre schon die Champions League, die du eben ja gerade beschrieben hast. Geht das vielleicht auch eine Spur einfacher? Du hast mir eben mal von einem Nike-Case erzählt. Was haben die gemacht?
Genau, der Nike-Case, der ist wahrscheinlich von der Execution, also wirklich Champions League, ja, also wahrscheinlich nochmal deutlich, vielleicht noch erfolgreicher als der von D&G. Bei denen ist es ja so, ne, das haben wir das letzte Mal schon angekündigt, die bekannteste Avatar-Kollektion sind ja die Bored Apes. Und vielleicht sogar die zweite oder dritte erfolgreichste oder bekannteste sind ja diese Clone X. Und diese Clone X zeichnen sich ja dadurch aus, dass es ja eben nicht nur solche 2D-Profilbilder sein sollen, sondern komplette 3D-Avatare, mit denen man dann eben auch durchs Metaverse läuft, ja. Ne? Interessanterweise taucht erst jetzt das Wort Metaverse auf, ja, nach 20, 30 Minuten Gespräch. Aber die Idee ist ja, dass ja Nike sagt, okay, wir glauben eigentlich, dass die Leute irgendwann virtuelle Identitäten haben wollen, und zwar nicht nur als Profilbild, sondern auch als Avatar. Und dann wollen wir natürlich auch die Avatare cool anziehen, zum Beispiel mit digitaler Fashion. Und jetzt hätte natürlich Nike sagen können, okay, wir haben meinetwegen Klamotten für digitale Avatare, haben sie ja zum Teil auch schon. Du kannst ja Nike-Sachen in Roblox kaufen, du kannst ja Nikes Sachen deinem Snapchat-Avatar anziehen und so weiter. Aber jetzt hat sich Nike gesagt, naja, im NFT-Space, da wollen wir jetzt A, eine eigene Avatar-Kollektion haben. Also haben sie quasi für mehrere hundert Millionen oder sogar Milliarden Dollar jetzt eben diese Artifact-Studios gekauft, die hinter dieser NFT-Kollektion stecken, die hinter diesen Avataren. Und jetzt kommt das Spannende. Jeder Besitzer von diesen Clone-X-Avataren, zu denen ich ja auch gehöre, der hat irgendwann vor 2 Monaten so einen Airdrop bekommen, das heißt ein zusätzliches NFT, in Form von einer Box, wo dann eben auch ein Nike-Logo drauf war. Und diese Box, die hat sich bis heute noch nicht geöffnet und kein Mensch weiß, was da drin war. Oder was da drin ist.
Du hast ja so eine Box und wartest dann auf den Tag, wo sie aufgeht, oder kannst sie bis dahin traden, weil Leute, ähnlich wie bei der Deutschen Gabbana-Box, heiß drauf sind und auch so eine Nike-Box haben.
Genau, das Interessante ist, genau, bei mir ist die Nike-Box sozusagen in meiner Wallet gelandet, es wurde angekündigt und ich musste aber überhaupt nichts tun. Denn Nike, die wissen ja sozusagen, wer ihre Token eben besitzt, das ist ja quasi in der Blockchain ja nachvollziehbar, ne? Das ist ja auch das Interessante an dieser Transparenz. Das heißt, die können einfach sagen, jeder meiner NFT-Owner, der bekommt jetzt noch zusätzlich was geschickt. Ne, das wäre ja, wie wenn du jetzt irgendwie jetzt wirklich bei jedem wüsstest, ne, also wer den Porsche in der Garage stehen hat. Ne, aber du weißt natürlich nicht von jedem Menschen, der jetzt Nike-Sneaker hat, weil ne, also meine Adresse gebe ich ja selten an, wenn ich jetzt bei Zalando Nikes bestelle, beziehungsweise wenn ich sie weiterverkaufe, weiß ich ja irgendwie auch kein Mensch. Aber du kannst ja in der Blockchain nachvollziehen, wer sind eigentlich meine NFT-Holder, den airdroppe ich jetzt was, und jetzt kommt's. Als ich den vor 2 Monaten bekommen habe, war der sofort um die $15,000 wert. Ja, das heißt, ich habe quasi $15,000 geschenkt bekommen. Ich hätte es sofort verkaufen können. Sofort auf OpenSea. Und bei einem Weiterverkauf hätte quasi dann aber Nike sofort 10% bekommen. Das heißt, sie haben quasi ein Gut kostenlos verschenkt. Aber sobald es getradet wird, kriegen sie sozusagen, ne, von den $15,000 sozusagen gleich 10% davon, ne? Was ja irgendwie total heftig ist. Weil sie ja, ne, was ja von diesem virtuellen Gut halt irgendwie kommt.
Ganz gute Kapitalerhöhung für den Arbeitsaufwand, würde ich schätzen, ja.
Genau. Und das Krasse ist aber, die haben ja 20.000 von diesen Boxen eben gedroppt zu je $15,000 Marktwert. Das heißt, da ist sofort eben eine Kollektion entstanden im Wert von $300 Millionen, ne? Die hat quasi jetzt irgendwie hin und her getradet wurde. Ich habe meine Box immer noch behalten, ich habe sie jetzt nicht getradet, weil ich halt der Meinung bin, dass das, was da rauskommt, hoffentlich mehr ist als 15.000 wert sein wird. Die Box, die ist immer noch nicht geöffnet, 2 Monate später. Aber Nike hat was Cleveres gemacht. Nämlich, die haben halt immer solche, ich sag mal, so eine Art Schnitzeljagd gemacht, ja, solche Challenges. Das heißt, jede Woche gab es irgendeine Challenge. Die Community muss XYZ machen. Und dadurch öffnet sich die Box quasi einen weiteren Spalt. Das heißt, sie kriegt quasi so Risse. Und die Leute spekulieren eben. Aber die müssen quasi was dafür tun, dass sich das Ganze eben öffnet. Und die eben auch wissen, was da drin ist. Man geht davon aus, dass diese Box quasi jetzt diese Woche aufgehen wird. Nach quasi 2 Monaten von Schnitzeljagd und Challenges. Das erhöht aber natürlich ungemein das Engagement mit der Brand, ne? Weil sie eben diesen Airdrop bekommen haben. Alle sich erstmal freuen. Hey, ich habe von Nike quasi was umsonst bekommen, was irgendwie sehr, sehr wertvoll ist. Die Leute beschäftigen sich mit der Brand, machen eben diese Schnitzeljagd. Leute kaufen diese Box quasi. Nike verdient quasi an diesen Secondaries. Und jetzt kommt's aber, man geht davon aus, dass da zum Beispiel digitale Fashion-Items dann quasi enthüllt werden, dass in dieser Box quasi meinetwegen irgendwie 10 digitale Sneaker drin sind, die man Avataren anziehen kann, die du aber auch wieder traden kannst. Das heißt, im Prinzip ist es der Startpunkt der virtuellen Nike-Kollektion. Und das wird natürlich auch wieder ein unfassbares Trading-Volumen eben verursachen. Das heißt, die haben eben den Plan, eine digitale Kollektion zu launchen, machen diesen Plan aber über mehrere Monate, indem sie quasi erstmal diese Avatar-Kollektion kaufen, dann diese Box launchen, dann diese Schnitzeljagd machen und so weiter und so fort. Und das treibt natürlich sozusagen die ja, den Hype quasi auf die Höhe. Und ich bin halt ziemlich gespannt, was jetzt diese Woche rauskommen wird. Aber allein in der Zwischenzeit haben sie eben auch schon Millionen von Dollar verdient. Einfach nur durch diese Trades auf dem Secondary Market.
Und ich würde auch mal denken, dass auch in der physischen Welt dann oder vielleicht der ein oder andere Nike-Sneaker in einem passenden Design dazu dann auch in einem Laden steht, den man sich dann auch kaufen kann.
Genau.
Um dann diese Experience komplett zu machen.
Und den aber nur die Leute kaufen können, die genau den NFT haben. Ja, das heißt, es ist auch wieder so eine Exklusivität, dass wenn Rolf meinetwegen den gelben digitalen Nike-Sneaker hat und ich meinetwegen den roten, dann darfst du auch nur genau den gelben kaufen und ich den roten. Und wenn du halt doch den roten haben willst, dann musst du halt mit mir traden oder mir den abkaufen. Also das ist halt auch wieder diese Art von NFT als Eintrittsticket für irgendwelche exklusiven Güter oder eben Experiences.
Das ist echt spannend, um mal kurz aufzuräumen, was wir jetzt besprochen haben. Wir haben gerade mal erklärt, eben mal, wie ein NFT funktioniert, wie man damit eine Kampagne fahren kann, eben mal irgendwie in der digitalen Welt, also als NFT, die man dann sogar irgendwie dafür nutzen kann, irgendwie einfach irgendwie mit weiteren digitalen Gütern Geld zu verdienen, ohne eigentlich großartig was dafür tun zu müssen, und haben jetzt gerade nochmal die Brücke geschlagen, dass man auch immer durch clevere Marketing das in die analoge Welt verlängern kann, um Güter zu verkaufen. Das ist alles mega spannend und klingt aber auch wirklich ein bisschen kompliziert. Geht's eine Spur einfacher, wenn ich starten möchte, Theo?
Genau, also wichtig ist ja für mich vielleicht auch noch die, ich sag mal, niedrigpreisigen oder vielleicht sogar kostenlosen NFTs, die ja vielleicht tatsächlich in Anführungszeichen nur Marketing sein sollen. Und ja, da gibt's eben ein nettes Beispiel, zum Beispiel der Film Die Matrix. Die haben ja auch vor ein paar Monaten eben 200.000 NFTs rausgebracht, glaube ich, die mehr oder weniger, also die relativ günstig waren. Ich glaube, vielleicht $50, theoretisch hätten sie die auch verschenken können. Ne? Und das ist ja im Prinzip dann, wenn du diesen NFT hast, dann kriegst du meinetwegen halt irgendwie, keine Ahnung, dann glaube ich, hast du nochmal exklusiven Content eben bekommen, den du dir eben auf der Webseite eben angucken konntest. Oder denkbar wäre ja auch, dass du dann nochmal ein spezielles Merchandise oder so bekommst. Das gibt's ja in der alten Welt ja auch schon, dass du sagst, hey, es gibt ja die DVD meinetwegen, die, weiß ich, Herr der Ringe DVD für 10 €. Mhm. Und dann gibt's eben noch die Collector's Box, die eben in einer coolen Box irgendwie kommt, mit einem T-Shirt, irgendwelchen Figuren und so weiter. Und die kostet dann eben meinetwegen $100, ja. Das heißt, immer eine Art von, sagen wir mal, Special Edition oder Limited Edition. Das gab es ja in der physischen Welt auch schon. Und das kannst du jetzt eben ganz gut mit einem NFT eben verknüpfen, der meinetwegen irgendwie Geld kostet oder den du meinetwegen auch verschenken oder verlosen kannst, um einfach deine ganzen Superfans dann eben auch zu belohnen.
Und das ist dann ein einfaches Marketing-Tool. Das könnte ich dann also auch für, weiß ich nicht, ganz normale Turnschuhe hatten wir jetzt eben schon, aber für Telefonverträge machen, für einfach Sachen, die sich nicht auch in dieser Luxuswelt bewegen.
Genau, im Prinzip könntest du es einfach sagen, dass ein NFT einfach eine Art Gutschein ist, ja, eine Art Gutschein. Ja. Und die kannst du ja auch beliebig verschenken, verkaufen, wie auch immer, unters Volk bringen, aber natürlich auch in limitierter Version. Je limitierter, desto begehrter natürlich dann eben auch. Du kannst die Dinger natürlich eben auch verlosen und könntest eben einfach sagen, hey, wenn du das hast, dann, ne, dann kriegst du meinetwegen was kostenlos. Ja, es gibt jetzt ja mittlerweile eben auch, ich glaube, Starbucks, McDonald's, die wollen jetzt ja auch alle NFTs eben rausbringen. Mir erschließt sich immer noch nicht so ganz genau, was sozusagen der McDonald's oder dieser McRib-NFT bringt, ja, das muss ich mal recherchieren, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass Starbucks ja ein wahnsinnig erfolgreiches Kundenkartenprogramm hat, ne, und die Leute ja sozusagen Starbucks diese Loyalty-Cards haben und da auch noch wahnsinnig viel Geld eben draufladen, wodurch Starbucks ja fast wie eine Bank ist, ja, weil die Leute laden halt irgendwie 100 € auf, aber bis sie halt mal ihren Kaffee für 100 € getrunken haben, vergehen ja auch ein paar Wochen und Monate. Und in der Zeit hast du halt quasi eine Art Working Capital, mit dem du halt andere Sachen machen kannst, ne? Und der Howard Schultz, der Starbucks-CEO, die haben ja auch gesagt, hey, wir wollen jetzt eben auch ein NFT eben rausbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben in diese Richtung geht. Und ich glaube, da sind wir auch wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass wir sagen, hey, wir haben im Marketing, meinetwegen ja auch im traditionellen Marketing, ja auch entweder, hey, ich will meinetwegen vielleicht Sachen verkaufen, ich will vielleicht einfach nur Awareness irgendwie haben oder ich möchte es irgendwie auch als eine Art Loyalty-Programm eben nutzen, ne? Tatsächlich glaube ich, dass eben dieser Loyalty-Programm-Case vielleicht am Ende vielleicht sogar noch der spannendste sein könnte, weil die Leute halt wirklich sagen, sie haben eine Kundenkarte, sie bekommen bestimmte Benefits, sind dadurch aber auch extrem treu an die Marke gebunden. Und spannend ist ja auch, ne, also genauso wie du ja quasi bei einer, ich sag mal, bei so einem, es gibt ja irgendwie so immer so Stempelkarten, wo du sagst, naja, irgendwie nach dem 10. Kaffee, der 10. Kaffee ist umsonst oder sowas, ne? Jetzt kannst du aber sagen, naja, wir haben jetzt eine Art digitale Stempelkarte, wo wir quasi auf die Blockchain draufschreiben, was denn die Inhaber-Wallet schon alles gemacht hat. Ein Beispiel. Ich mache ja auch diese Web3-Konferenz, so eine Online-Konferenz, und jeder, der daran teilnimmt, bekommt ein sogenanntes PoAP. Ne, das steht für Proof of Attendance Protocol. Das ist im Prinzip ein Beweis, eine Art NFT, das umsonst ist, was quasi beweist, ich habe an dieser Konferenz teilgenommen. Jetzt könnte ich ja irgendwann sagen, hey, Leute, die an jeder Konferenz teilgenommen haben, die kriegen dann irgendwie ein Goodie von mir, ne? Oder Leute, die an jeder Konferenz teilgenommen haben, die kriegen dann irgendwann, keine Ahnung, wenn die Konferenz vielleicht mal, wenn wir mal eine Party feiern, dürfen halt irgendwie nur die 100 Leute, die an jeder Konferenz teilgenommen haben, kriegen dann irgendwie, ne, kommen dann in diese Party rein. Wäre natürlich auch relativ naheliegend, ne, dass du halt sagst, irgendwie OMR plus NFT oder sowas, ne? Da können die Leute ja vielleicht irgendwie schlecht ihre Papiertickets aufbehalten oder ihre Buchungsbestätigung meinetwegen, ne, von ihrem OMR-Ticket. Aber was wäre, wenn sie jetzt eben NFT hätten, wo sie einfach sagen können, hey, ich war bei der OMR 2014 bis 2022 jedes Mal mit dabei und dafür kriegen sie irgendwie immer einen Platz in der ersten Reihe und ein Meet and Greet mit, keine Ahnung, Gary Vee und Philipp Westermeier oder sowas, ne? Also, ist ja durchaus viele Möglichkeiten.
Richtig gut, werde ich direkt nach dem Podcast immer vorschlagen. Kann ich mir aber auch zum Beispiel für Fußballvereine super vorstellen. Wenn du sagst, du bist Dauerkarteninhaber, hast die mal dann, dass du eine Dauerkarte eben halt eben virtuell machst, dass du hast eben was bei sämtlichen 17 Heimspielen der Bundesliga und eben, dass du dann eben halt am Saisonende eben halt eben was verlost. Oder bei dem Starbucks-Case, den du eben beschrieben hast, dass man ja so eine digitale Bonuskarte hat, wenn das technisch funktioniert. Das könnte man ja auch ähnlich wie diese Nike-Box machen, die du halt beschrieben hast. Für jeden Kaffee, den du kaufst, irgendwie kriegt dieses Ding größeren Riss. Und wenn du, keine Ahnung, 100 große irgendwie White Chocolate Mocha Grande Donut, hast du nicht gesehen, Gedöns gekauft hast, immer, dann geht die Box auf.
Ja. Ja, genau. Aber das Interessante ist ja auch wieder dadurch, dass die Leute ja quasi auch ihre Transaktionen ja auch loggen quasi auf ihrer Wallet, kannst du ja wieder relativ interessante Kundendaten natürlich auch generieren, ne? Das heißt, wenn du jetzt auch in Zukunft sagen könntest, ich könnte jetzt irgendwie kombinieren, einerseits meine traditionelle Kundenkartei, ja, wo du sagst, hey, ich habe ja irgendwie Name und Adresse und E-Mail-Adresse von Rolf, aber ich würde ja auch gerne noch wissen, was der in der digitalen Welt so treibt, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel mit deinem Namen jetzt zum Beispiel deine Wallet verbunden wäre, weil sie irgendwie wissen, okay, Rolf hat irgendwie die Public Wallet, ja, also ist ja immer öffentlich einsehbar, der hat irgendwie die Wallet irgendwie 1, 2, 3, und die hat irgendwie folgende Sachen gemacht. Und wenn ich das irgendwie matchen kann mit, okay, Rolf ist irgendwie Kunde bei BMW, aber scheint irgendwie auch noch ganz aktiv zu sein in dieser Affen-Community oder sowas, ne? Und ich weiß jetzt, dass irgendwie 20% aller Affeninhaber jetzt irgendwie, weiß nicht, auch noch bei uns Kunde sind oder sowas, ne? Also da kann man ja schon ziemlich spannende Sachen eben rauskriegen. Ich glaube, da gibt es ziemlich viel Potenzial.
Das ist eigentlich wie Payback 3.0. Also es ist ja genau das Gleiche. Also nur eben mal mit, dass du ja analog einkaufst, eben mal deine unterschiedlichen Touchpoints eben mal deren Kundendaten sammelst und die dann da zentral zusammengezogen werden.
Genau.
Jetzt da dann eben halt in der digitalen Welt.
Ja, genau. Und ich glaube halt, was halt spannend ist, ist, dass du, glaube ich, auch wenn es wieder um die Zielgruppe geht, also ja, es ist im Augenblick noch ziemlich nischig und ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis es für alle Leute selbstverständlich ist, irgendwie irgendwelche Wallets zu haben und irgendwelche NFTs zu sammeln und so weiter. Aber ich glaube, gerade die Zielgruppe, die du jetzt ansprechen kannst aktuell, ich glaube, die ist halt sehr spannend, glaube ich, weil du die sonst, glaube ich, relativ schwer erreichst, ne? Also ich glaube, zum Teil sind die also schon sehr finanzkräftig auch, weshalb, glaube ich, auch die Luxus-Szene ja sozusagen sehr stark eben drauf schielt. Und genau, da hast du wirklich die Möglichkeit, glaube ich, sehr, sehr spannende Kunden zu erreichen, die du halt über traditionelle Werbung oder traditionellen Content eben nicht erreichen kannst, weil die sich vielleicht damit gar nicht beschäftigen, weil die eben mehr, also ist ja bei uns im Discord auch so, ja, die Leute, die bei uns im Discord rumhängen, ja, die verbringen mehr Zeit auf Discord als mit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Netflix zusammen, ja, also ist halt einfach so, ja, das heißt, es ist ja die Plattform, wo halt irgendwie Leute sich aufhalten. Und wenn du es eben schaffen könntest, quasi in unserer Community als Brand, als ein Adidas, ja, der ja ein NFT hat, präsent zu sein, dann hast du da zumindest schon mal, zumindest bei der Zielgruppe, mehr Mindshare erreicht, als du es irgendwie mit jedem TikTok-Video oder mit jeder TV-Kampagne jemals hättest machen können.
Was ist dann noch nötig aus deiner Sicht, damit das ein Stück weit normaler oder massentauglicher wird, dieses ganze Thema?
Ich glaube, wichtig ist, dass ich glaube, das ganze Thema so Wallet und Krypto, das schreckt die Leute noch so ein bisschen ab. Entweder, weil sie sagen, das ist mir zu kompliziert, oder weil sie sagen, oh, Bitcoin, Krypto, das ist doch irgendwie, keine Ahnung, spekulativ, oder da habe ich irgendwie Angst davor oder sowas, ne, weil es ja zum Teil ja schon negativ besetzt ist. Jetzt gibt es aber Firmen wie Mastercard oder Visa, die ja dafür sorgen, dass du zum Beispiel einfach mit Kreditkarte NFTs kaufen kannst und alles, was im Hintergrund passiert mit Blockchain und Wallet und Ethereum und so weiter, davon bekommst du überhaupt nichts mit. Ist ja genauso wie, wenn ich jetzt das Internet benutze, also wenn ich jetzt irgendwie eine E-Mail schreibe, also keine Ahnung, welches Protokoll da im Hintergrund benutzt wird, ne? Wenn ich irgendwie Instagram benutze, woher soll ich wissen, welche Technologie da den Algorithmus steuert oder die Bilder irgendwie vorschlägt oder sowas, ne? Ist mir im Prinzip auch egal. Und ich glaube, dass du in eine Welt kommen wirst, wo quasi NFT kaufen genauso einfach ist wie, weiß nicht, weiß nicht, Sachen bei Zalando kaufen oder sogar, wo du per QR-Code-Scan quasi schon NFT sammeln kannst, ne, weil wir über die kostenlosen NFTs geredet haben. Ich kenne auch eine Company, die sagt, also im Prinzip sagst du, ich bin jetzt ein Unternehmen meinetwegen, ich bin jetzt irgendwie, ich bin jetzt meinetwegen BMW und mache jetzt ein Konzert oder bin jetzt irgendwie, habe eine Fernsehsendung oder sowas und da zeige ich einfach nur einen QR-Code. Und jeder, der den QR-Code mit dem Handy scannt, der bekommt sofort ein NFT in seine Wallet eben reingelegt, ohne dass du dir jemals überhaupt eine Wallet angelegt hast, weil es dann eben browserbasiert ist, ne? Also solche Sachen wird es dann eben geben, wo sozusagen halt einfache Technologien wie eben QR-Codes eben quasi in Verbindung gebracht werden mit eben NFTs und dieser ganze Blockchain-Kram oder diese ganze Krypto-Gedöns, sag ich mal, so ein Stück weit in den Hintergrund rückt.
Für welche Brands macht dann das Thema NFT-Kampagne zum jetzigen Zeitpunkt Sinn aus deiner Sicht?
Also Stand heute, glaube ich, ganz klar für Leute, die einen hohen Customer Lifetime Value haben, ja. Und hoher Customer Lifetime Value kann ja bedeuten, ich verkaufe relativ selten was relativ Teures, wie eben Luxusartikel, Autos, Uhren, Fashion und so weiter. Könnten aber auch Unternehmen sein, die einfach eine sehr hohe Frequenz haben, wie jetzt eben in diesem Starbucks-Beispiel, eben in dieser Kundenkarte. Das heißt, ich glaube, jede Company, die relativ wertvolle Güter verkauft oder eben ein richtig starkes Kundenbindungsprogramm hat, ich glaube, die sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema NFT beschäftigen. Entweder unter dem Aspekt, ich verkaufe digitale Güter, oder unter dem Aspekt, hey, das ist irgendwie Loyalty 3.0 oder wie auch immer, ne? Wo es jetzt noch nicht, aus meiner Sicht jetzt noch nicht so wahnsinnig erwiesene Cases gibt, ist jetzt aus meiner Sicht jetzt im FMCG-Bereich, also mir ist jetzt noch nicht hundertprozentig klar, ob jetzt Coca-Cola jetzt irgendwie wirklich jetzt NFTs braucht, also ob das jetzt wirklich einen Mehrwert bringt oder es nicht einfach erstmal nur in Anführungszeichen Marketing-Gag ist, aber da bin ich mir relativ sicher, dass es eben mit der Zeit eben Cases geben wird. Und die ganze Branche ist ja so ein bisschen so ein Copycat-Business, einfach insofern, also gar nicht mal negativ gemeint, aber vielleicht denkt man halt auch, nee, unsere Branche und NFT, das kann niemals passieren, das kann niemals funktionieren. Genauso wie ja Leute früher gesagt haben, nee, Finanzprodukte und TikTok kann niemals funktionieren oder Autos und TikTok kann niemals funktionieren, als Beispiel, ne? Du siehst dann auf einmal einen Case, wo es irgendwie klappt, wo du sagst, okay, das hat funktioniert, jetzt haben wir ein cooles kreatives Konzept und dann machst du auf einmal nach, machen es auf einmal alle nach. Und genauso wie dann auf einmal vielleicht dann irgendwie jede, keine Ahnung, jede Firma auf TikTok war, die vorher gedacht hätte, hey, ist nichts für uns, wird vielleicht auch jeder FMCG-Hersteller, jedes Finanzunternehmen und jeder Mittelständler vielleicht auch einen Use Case mit NFTs eben für sich entdecken, an denen wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Das heißt, es gibt halt Player, wo es halt extrem offensichtlich ist und andere, wo du noch ein bisschen kreativer sein musst. Und das wäre dann vielleicht auch dann die Leistung, meinetwegen, von den Agenturen, die du vorhin genannt hast, die das natürlich alle pitchen. Pitchen die jetzt einfach nur, ja, wir machen halt irgendein NFT oder kommen die vielleicht auch nicht offensichtliche Use Cases, die aber eben auch tatsächlich dann eben viel Sinn machen, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt.
Ich habe gerade mal mitgeschrieben, welche Marketingkampagne man mit NFTs erreichen kann. Also was wir so in dieser Folge mal bisher gesprochen haben, Fundraising, also das hast du ganz zu Anfang gesagt, dann, dass man Leads eben halt auch generieren kann, eben halt durch die Nachverfolgung in einem sehr exklusiven Segment natürlich, muss man bei diesen allen Sachen eben halt ja noch davor schreiben, das ist ja noch eine sehr begrenzte Zielgruppe oder Nutzergruppe. Ist dann Branding Cases, hat es ja zum Schluss eben halt auch gesagt, eben mal eben, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist dann eben mal die nächste Frage, wenn man mit Massen-NFTs eben mal eben arbeitet, dass man Abverkauf erzeugen kann, im digitalen wie im analogen Bereich und dass man es auch noch als ja passive Einkommensquelle nutzen kann, weil die dann weiter getradet werden. Habe ich was vergessen?
Genau, dass du es im Prinzip auch ein bisschen wie so ein Content-Piece eben betrachten könntest, ne? Dass sich Leute einfach Leute damit eben beschäftigen, ne? Du könntest jetzt ja als NFT, es muss ja nicht einfach nur jetzt ein statisches Bild sein. Ein NFT könnte jetzt auch sein, ein Video, das könnte sein ein Audiobuch, das könnte sein ein Comic oder sowas, ne? Und dass du halt einfach sagst, hey, dieses Media- oder Content-Piece, ein Podcast, das verpacke ich jetzt halt einfach mit einem NFT oder ich mache es eben nur zugänglich mit dem NFT und schaffe dadurch meinetwegen ein höheres Engagement, eine höhere Loyalty, also ist irgendwie alles möglich. Also und im Prinzip, jeder Podcast könnte ja theoretisch ein Subscription-Business werden, ne? Ihr könntet ja auch einen OMR-Podcast als Paid-Podcast theoretisch machen hinter einer Paywall. Genauso könntet ihr sagen, hey, das gibt's irgendwie nur für Leute, die unseren NFT besitzen. Oder ich könnte auch sagen, hey, mein Discord gibt's irgendwie nur für Leute, für NFT-Besitzer, ne? Also da gibt's einfach ziemlich viele Möglichkeiten. Und das zeigt uns jetzt, ne, nachdem wir ja auch die zwei Folgen jetzt diskutiert haben mit, was ist eigentlich ein NFT? Ja, in der öffentlichen Aufmerksamkeit, komische überteuerte Affenbilder, komische Spekulationsblase. Am Ende kannst du sagen, ein NFT ist einfach eine Technologie. Das ist ein Smart Contract, das ist ein digitales Stück Papier. Du kannst im Prinzip drauf schreiben, was du willst. Wenn du auf dieses digitale Blatt Papier ein Affenbild malen willst, ist es ein Affenbild. Wenn es eine Kundenkarte sein soll, ist es eine Kundenkarte. Und wenn es ein digitaler Sneaker sein soll, ist es ein digitaler Sneaker. Und dementsprechend glaube ich eben, dass die Anwendungsbereiche im Prinzip genauso groß sind wie, ne, was kann ich mit dem Internet machen? Ne, was kann ich mit einer Webseite machen? Genauso vielseitig werden dann eben auch NFTs sein.
Richtig spannend, vor allem, was mir auffällt, eben halt in der Zeit zwischen den beiden Gesprächen, die wir geführt haben, wie sehr in diesen paar Wochen eben halt sich schon dieses Thema weiterentwickelt hat, also wie schnell das geht, also wie viel Bewegung da halt im Markt drin ist, im Guten wie im Schlechten, muss man auch mal dazu sagen, was es eben halt für gute Cases gibt oder eben halt dann auch irgendwie Dinge, die halt nicht so cool sind, wo auch immer viel Geld verbrannt wird, eben halt an anderen Stelle. Aber das ist ein sehr spannendes Marketingthema, muss ich jetzt mal so sagen, wo ich es mal spannend finde, durch dich eben halt noch mehr Zugang zum Backstage-Bereich zu bekommen.
Genau, und ich glaube jetzt vielleicht auch so Big Picture gesehen, ne? Für wen ist es aus Marketing-Sicht interessant? Immer wenn ich über das Thema spreche, ne, man sagt ja immer, also NFT gehört ja quasi zum Bereich Web 3. Und da, wo es ein Web 3 gibt, gibt es ja auch ein Web 1 und ein Web 2. Ne? Und irgendwie im Prinzip Web 1, die Welt von Google, SEM und SEO. Web 2, die Welt von Influencer-Marketing, TikTok und Instagram. Und Web 3 ist eben die Welt von Metaverse, NFTs, Discord und Community-Building. Und von daher glaube ich, dass es halt genau, also extrem mainstreamig wird. Das heißt, ja, heute ist irgendwie so eine Nische und warum sollte sich in meiner Firma überhaupt irgendjemand mit diesem NFT-Kram beschäftigen? Genauso wie, warum sollte sich vor 10 Jahren irgendjemand mit diesen komischen Influencern beschäftigen oder mit irgendwelchen TikToks und vertikalem Video und so ein Quatsch, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es extrem normal sein wird, dass das eben quasi in jeder Marketingabteilung Einzug halten wird. Von der glaube ich, aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtige sozusagen auch Allgemeinbildung und eben auch ein Kompetenzset, sich eben mit NFTs und Wallets und Krypto und so weiter auszukennen. Und ich glaube, eine ganz spannende Disziplin oder Jobbeschreibung wird in Zukunft eben der CMO sein. Und zwar eben nicht mehr der Chief Marketing Officer, sondern der Chief Metaverse Officer. Und zu dessen Aufgabenbereich werden dann unter anderem dann eben auch NFTs gehören.
Ja, es geht halt immer weiter. Man verschickt heutzutage auch noch recht selten Faxe. Also entsprechend ist da ja auch sehr viel Bewegung drin. Kommen wir zu meiner letzten Lieblingsfrage. Und zwar, ist ja diese Fuck-Up-Kategorie, die wir gebaut haben. Was sind die häufigsten Fehler, die du im Moment bei NFT-Kampagnen siehst, die Brands versuchen?
Der größte Fuck-Up ist sicherlich der sogenannte Cash-Grab. Das heißt, Firmen, die einfach nur NFT launchen, weil sie glauben, da gibt es jetzt eben Geld zu holen. Da wird eben ganz halbgar eine Kollektion auf den Markt geworfen, die keinerlei Nutzen bringt, wo es kein langfristiges Konzept bringt, was es den Leuten eben, was eben der Nutzen sein soll, wo einfach einmalig meinetwegen 10.000 Dinger verkauft werden sollen. Und ehrlich gesagt, also man kann auch damit auch viel Geld verdienen. Also ich bin mir sicher, jede große Brand könnte, wenn sie wollte, 10.000 NFTs auf den Markt bringen zu einem Preis von 1 Ethereum, wären irgendwie 10.000 Ethereum, wären irgendwie mal 3.000, wären irgendwie 30 Millionen Dollar. Ne? Bin ich mir extrem sicher, dass es klappen würde. Und wenn du jetzt als Firma sagst, hey, die 30 Millionen Dollar, also als große Firma, die kann ich jetzt gut gebrauchen, mache ich jetzt halt mal. Das wird sicherlich funktionieren. Aber wäre natürlich jetzt langfristig kein besonders tolles Konzept. Ne? Da muss ja schon ein bisschen mehr Nutzen irgendwie dahinter bringen. Aber ich glaube, der Cash Grab ist das eine. Das andere ist halt, dass es halt so ein bisschen peinlich ist. Ne? Genauso wie du ja vielleicht peinliche TikToks machen kannst, weil es einfach nicht zur Plattform passt. Kannst du natürlich auch peinliche NFTs rausbringen, die halt weder besonders kreativ noch besonders irgendwie cool sind. Das ist natürlich auch ein Thema. Und dann gibt's natürlich so technische Aspekte, mit denen sich halt viele Firmen nicht auskennen, dass sie auf die falsche Blockchain setzen, dass sie ihren Drop irgendwie versemmeln, weil es sehr hohe Transaktionskosten gibt, weil dann viele Kunden eben enttäuscht sind und so weiter. Ne? Also gerade, ich glaube, ich beim Kreativkonzept, also ich sag mal beim Kreativkonzept, bei dem langfristigen Nutzen, aber auch bei der Drop-Gestaltung an sich, glaube ich, kann extrem viel schiefgehen.
Das war wieder richtig spannend, Theo. Ich danke dir für ganz viele Insights zum Thema NFT und ich bin gespannt, was in deiner Nike-Kiste drin ist und vor allem, was auch mit deiner Eule passiert. Liebe Grüße aus Hamburg. Mach's gut. Ciao, ciao.
Genau, danke. Bis zum nächsten Mal.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, im ersten Moment klingt dieses Thema NFT und Metaverse immer noch ganz weit weg und wie Science Fiction. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, so weit weg ist das eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja irgendwie ist das schon ein Trend? Ist das eine Zukunftstechnologie oder wo kann man die verorten? Ich bin mir da teilweise selbst noch halt ein bisschen unsicher. Was ich da aber sehe, ist halt eine Menge Potenzial. Und das haben eigentlich immer große Entwicklungen oder großer Fortschritt in unserer Branche gemeinsam. Die finden im ersten Moment nicht immer alle geil, sondern das ist neu, da muss man sich drauf einstellen und vor allem damit muss man sich beschäftigen. Und deshalb haben wir heute nochmal darüber gesprochen. Das war's für heute. Wie immer noch der Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, lasst uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcast da. Schreibt auch gerne noch einen netten Satz dazu, warum ihr dieses Format hier hört.
Bei Spotify könnt ihr einen Daumen nach oben dalassen oder noch besser, nehmt den Link von der Episode oder von einer anderen, die euch gut gefällt, macht dazu ein Posting fertig. Haut das zum Beispiel bei LinkedIn raus, taggt da mich, Theo, OMR Education, OMR oder wen auch immer drin, dann bekommen wir das nämlich auch mit und können darauf reagieren und schreibt einfach mal dazu, warum das sich euer Netzwerk mal anhören wollte. Da freuen wir uns riesig drüber und vor allem dann sehe ich auch mal Bilder von denjenigen oder von euch quasi mal, die AirPods aufhaben und gerade Sport machen, die Küche putzen, aufräumen, arbeiten oder wo ihr auch immer gerade diesen Podcast hören. Das war OMR Education für heute. Ich bin Rolf. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.